Und der Titel meiner heutigen Splitpredigt lautet Unser Glaube. Unser Glaube. Wenn man jemanden fragen würde, der keinen Glauben hat, warum er nicht glauben kann, dann wäre ein häufiges Argument, dass er nicht sehen kann, was geglaubt werden soll. Dabei ist ja genau das, was die Bibel als Glauben definiert. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Oftmals wird auch alles, was mit Glauben in Verbindung gebracht wird, von sogenannten intellektuellen Menschen belächelt und als Zeichen von Schwäche gedeutet. Manche dieser intellektuellen Menschen meinen, religiöse Leute klammern sich in Verzweiflung an irgendetwas Übernatürliches, das ihnen Hoffnung gibt, nur weil sie die traurige Realität nicht verkraften. Auch wenn das für manche Leute und Religionen zutreffen mag, sollte dies ganz bestimmt nicht für unseren Glauben gelten. Ja, unser Glaube gibt uns Hoffnung. Und ja, es ist etwas, wofür man sich vollkommen bewusst entscheidet. Allerdings nicht aus Verzweiflung, sondern vielmehr aus Überzeugung. Und das bedeutet, dass wir glauben, weil wir es geprüft haben. In dieser Splitpredigt möchte ich bestimmte Aspekte über unseren Glauben behandeln. Und zwar, wie man glauben kann, ohne Zeichen oder Wunder gesehen zu haben, die Notwendigkeit der von Gott eingesetzten Predigerschaft. Und ich nenne ein Beispiel einer Person aus der Bibel, die einen starken Glauben hatte. Und ich schließe mit Möglichkeiten, Wachstum in unserem Glauben zu bewirken. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Es ist der offensichtlichste Aspekt unseres Glaubens. Wir sind vollkommen überzeugt von etwas, was man mit unseren Sinnesorganen, egal ob sehend, hörend oder spürend, nicht direkt wahrnehmen kann. Gleichwohl sagt uns die Bibel schon, dass Gottes wirkende ewige Kraft und seine Göttlichkeit an seinen Schöpfungswerken wahrgenommen kann. Und zwar von allen Menschen. Außerdem hat Gott auch speziell dem Menschen und nicht dem Tier die Vorstellung der Ewigkeit ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch Gottes Werke von Anfang bis zum Ende nicht vollständig ergründen kann. Zu glauben ohne zu sehen, also nicht im Schauen, war etwas, mit was auch die Jünger Christi zunächst Schwierigkeiten hatten. Als Christus nach 3 Tagen und 3 Nächten auferstanden war, konnten seine Jünger dies zunächst nicht glauben, obwohl Christus dies im Voraus mehrfach ankündigte. Allerdings muss erwähnt werden, dass die Jünger die Prophezeiung in den Schriften über Christi Tod noch nicht verstanden haben und der Heilige Geist auch noch nicht in ihnen war. Das würde erst zum Pfingstfest geschehen. Jedenfalls, einer seiner Jünger wurde dafür besonders bekannt, als der sogenannte ungläubige Thomas. Gehen wir gemeinsam zu der entsprechenden Bibelstelle in Johannes Kapitel 20, Vers 29. Und alles ist heute aus der Schlachter 2000, wenn nicht anders erwähnt. Johannes Kapitel 20, Vers 29. Jesus spricht zu ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas glaubte den Jüngern nicht, als sie ihm davon erzählten, dass sie dem wiederauferstandenen Jesus begegnet sind. Er bestand darauf, Jesus zu berühren, damit er glauben konnte, und sagte in Vers 25, wenn ich nicht an seinen Händen das Nagmal sehe und meinen Finger in das Nagmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. 8 Tage bevor Jesus sich Thomas zeigte, war er nämlich bereits den anderen Jüngern erschienen, als sie versammelt waren. Thomas war bei dem ersten Treffen nicht dabei, wie die gesamte Passage in Johannes beschreibt. Allerdings gaben die anderen Jünger zuvor auch kein viel besseres Beispiel ab. Gehen wir nun zu der Parallelstelle in Markus Kapitel 16, Vers 9 bis 14. Markus Kapitel 16, Vers 9 bis 14. Als er, also Jesus, aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Hier nur eine kurze Randbemerkung. Dieser Vers wurde schlecht übersetzt. Die Angabe früh am ersten Tag der Woche muss sich auf das Erscheinen von Christus beziehen, nicht auf seine Auferstehung, was schon früher geschehen ist. Besser sollte es heißen, als er auferstanden war, erschien er früh am ersten Tag der Woche der Maria Magdalena. Aber lesen wir weiter in Vers 10. Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Vers 11. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Es gab also schon mehrere Augenzeugen, die den wiederauferstandenen Christus gesehen haben. Und noch mehr noch, die zumindest das leere Grab sahen. Dazu berichtet die Parallelstelle in Lukas von mehreren Frauen, die in der Früh zum leeren Grab ankamen und dort 2 Männer in strahlenden Gewändern trafen, welche ebenfalls bezeugt haben, dass Christus auferstanden war. Trotz all dem waren sie noch nicht in der Lage zu glauben. Aber lesen wir weiter, wie Jesus auf ihren Unglauben reagierte. In Vers 14. Danach offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Die Parallelstelle in Lukas zeigt auch, dass Jesus, als er sich den Jüngern gezeigt hat, sogar seine Hände und Füße zeigen und vor ihnen essen musste, damit sie ohne Zweifel mit Freude glauben konnten. Das geschah noch beim ersten Treffen, als Thomas noch gar nicht dabei war. Diese Begebenheit und die Tatsache, dass Christus es verurteilte, dass die Jünger den ersten Zeugen nicht geglaubt hatten, zeigt uns, dass wir nicht unbedingt direkte Augenzeuge sein müssen, um glauben zu können. Wir haben heute nicht diesen physischen Kontakt zu Christus, den die Jünger damals hatten, und wir haben auch nicht die vielen Wunder mit unseren eigenen Augen gesehen, die Christus getan hat. Und doch wird von uns erwartet, zu glauben, als würden wir alles gesehen haben. Aber wir haben die Bibel, das niedergeschriebene Wort Gottes. Es ist selbst ein Beweis. Darin steht alles, was wir benötigen, um zum Glauben zu kommen. Die 4 Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bezeugen ja, was damals geschah, mit unterschiedlichen Perspektiven. Dazu die vielen Apostelbriefe zur Bestätigung und Ergänzung. Es ist erstaunlich. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war die gesamte Bibel für die Menschen so zugänglich wie für uns heute. Praktisch jeder hat mindestens ein Exemplar zu Hause, nur dass kaum jemand darin liest. Laut der Website Statista ist die Bibel mit bis zu 5 Milliarden verkauften Exemplaren das Werk mit der höchsten Auflage weltweit und damit sogar 5-mal höher als das Buch auf den 2. Platz. Dazu kommen noch die vielen Online-Bibeln, die kostenlos für alle und jederzeit zugänglich sind. Laut Wikipedia liegen laut derzeitigem Stand Gesamtübersetzungen in 733 Sprachen vor und es kommen jährlich neue hinzu. Nur zum Vergleich, der Koran wurde in lediglich etwa 70 Sprachen übersetzt. Das sind 10-mal weniger. Es ist wie bei Gerichtsverfahren, die auf Zeugenaussagen angewiesen sind, wobei umso mehr Zeugen vorhanden sind, die dieselbe Erzählung widerspruchsfrei bezeugen können, desto glaubwürdiger sind die Zeugenaussagen. Die Bibel wurde über lange Zeitabschnitte hinweg von mehreren Autoren geschrieben, natürlich alle inspiriert von demselben Gott. Und diese geben, wenn es richtig ausgelegt wird, widerspruchsfrei ein und dieselbe Botschaft wieder. Die damaligen Apostel waren Augenzeugen. Sie hatten direkten Kontakt mit Jesus Christus und sahen viele Zeichen und Wunder, was sie ausreichend in der Bibel bezeugt haben. Eine Bibelstelle in diesem Zusammenhang können wir gemeinsam lesen. In 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Aber glauben wir der Bibel, wenn wir darin etwas lesen und verstehen? Das sollte Grundvoraussetzung für einen Christen sein. In unseren Glaubensgrundsätzen steht zuallererst ganz oben unter der Überschrift die Heilige Schrift folgendes. Unsere Doktrinen und Praktiken basieren auf einem wörtlichen Verständnis der Lehren, die in der gesamten Bibel offenbart werden. Wir glauben, dass die Schriften des Alten und des Neuen Testaments die Offenbarung des göttlichen Willens an den Menschen beinhalten, und zwar sowohl im Gedanken als auch im Wort. Dass besagte Schriften im Original unfehlbar sind, dass sie die höchste und endgültige Autorität im Glauben und Leben darstellen und dass sie der Ursprung der Wahrheit und die Grundlage allen Wissens sind. Des Weiteren verstehen wir in der Kirche auch, dass der individuelle Christ den geistlichen, aber auch physischen Kontakt mit der Kirche braucht. Gott hat es so bestimmt. Wie eine Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, keine Frucht bringen kann und abstirbt, so wird auch ein einzelner Christ, wenn es jemals war, getrennt von der Kirche geistlich verkümmern. Einer der beiden Aufgaben der Kirche ist es, die Herde Christi, also die Kirche, geistlich und physisch zu ernähren. Dies bedeutet, dass die von Gott eingesetzte Predigerschaft eine große verantwortungsvolle Aufgabe hat, uns alles zu lehren, was wir für unseren Glaubensweg brauchen, damit wir schlussendlich das Heil erlangen können. Was die Rolle der Predigerschaft betrifft, können wir jetzt in Römer Kapitel 10 lesen. Verse 14 bis 15. Diese Stelle aus der Lutherbibel 2017. Römer Kapitel 10, Verse 14 bis 15. Wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Vers 15. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Hervorheben möchte ich in Vers 15 das Wort gesandt, denn es müssen natürlich von Gott ordinierte Prediger sein, ansonsten wären es selbsternannte falsche Prediger. Weiter in Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes oder durch das Wort Christi. Ein wahrer Prediger Gottes hat die große Verantwortung, das Wort Gottes richtig auszulegen, nichts wegzulassen, aber auch nichts hinzuzunehmen, zur Zeit oder zur Unzeit. Denken wir daran, dass die Predigerschaft Rechenschaft abgeben werden müssen vor Gott, wie gut sie diese Aufgabe erfüllt haben. Wir hingegen aber werden Rechenschaft abgeben müssen vor Gott, was wir mit dem Wissen gemacht haben, was uns gelehrt wurde und was wir verstanden haben. Aber prüfen wir genau, was uns gelehrt wird, mit Hilfe der Bibel? Gott verlangt von uns nicht, dass wir etwas leichtfertig glauben, nur weil es sich gut anhört. Aber wenn es sich nach ausführlicher Prüfung mit der Bibel als richtig herausstellt, was die Kirche lehrt, glauben wir es dann? Und wenn wir es glauben, welche Konsequenzen hat dies dann für unser Leben? Leider gibt es heute nur wenige Menschen, die verstehen und dann auch noch die richtigen Konsequenzen setzen. Gehen wir noch zu Vers 16 in Römer 10. Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubte unseren Predigern? Eine Persönlichkeit aus der Bibel, die ich vorstellen möchte und die einen starken Glauben hatte und auch konsequent oder gehorsam in seinen Handlungen war, war Noah. Gehen wir zu Hebräer, Kapitel 11, Vers 7. Hebräer, Kapitel 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, aufgrund des Glaubens. Hier möchte ich hervorheben, dass Noah keinen tatenlosen Glauben hatte. Sein Glaube veranlasste ihm zu arbeiten, in seinem Fall an der Arche. Außerdem wissen wir von Noah aus 1. Mose, dass er mit Gott wandelte, ein gerechter Mann und untadelig unter seinen Zeitgenossen war. Er lebte in einer Zeit, in der die Bosheit der Menschen sehr groß war und deren Gedanken ihrer Herzen allezeit nur böse. Es heißt auch, dass es in der Endzeit, also heute, ebenso sein wird wie unter Noah. Er musste sich in der Welt sehr fehl am Platz gefühlt haben. Er hatte es sicherlich nicht leicht, so wie wir heute. Aber er fand Gnade in den Augen des Herrn und schließlich wurde er von Gott beauftragt, eine Arche zu bauen. Lesen wir ein paar Verse in 1. Mose, Kapitel 6. Erste Mose, Kapitel 6, Verse 8 bis 9. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann. Er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Springen wir zu Vers 14. Der Auftrag von Gott. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. In den darauffolgenden Versen sind weitere Instruktionen für den Bau der Arche beschrieben. Man muss aber davon ausgehen, dass die Bibel nicht alle Informationen bis ins kleinste Detail wiedergibt, die Noah damals bekommen hat, um die Arche fertigstellen zu können. Aber wie reagierte Noah angesichts dieser Herausforderung, dieses gigantische Boot aufzubauen? Vers 22. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Weiter in Kapitel 7, Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Ist das nicht ein wunderbares Beispiel? Noah hat alles richtig gemacht. Dabei hat er sich einfach nur konsequent ganz genau an die Anweisungen Gottes gehalten. Wir können Noah als Beispiel für uns heute nehmen. Zum einen hielt er sich an das Prinzip von Glaube und Werke, was man auch als Glaubensgehorsam bezeichnen kann. Und zum anderen hat auch die Kirche heute genauso einen Auftrag bekommen wie damals Noah. Damals musste die Arche gebaut werden. Heute muss das Evangelium vom Reich Gottes allen Völkern gepredigt werden, zum Zeugnis, damit Christus zurückkommen kann. Den zweiten Auftrag der Kirche habe ich vorhin schon erwähnt, die Herde Christi zu ernähren. Jeder in der Kirche hat das Potenzial, auf irgendeine Weise an diesem Werk teilzuhaben. Wie wir schon oft gehört haben, das wichtigste Werk, das es heute gibt. Und wenn man nicht weiß, wie man das Werk unterstützen kann, auch dafür gibt es ein nützliches Prinzip. Alles, was deine Hände zu tun vorfinden, das tue. Mit deiner ganzen Kraft. Vielleicht meinen wir aber, dass die Erfüllung der Prophezeiungen nicht schnell genug in Erfüllung gehen und beginnen deshalb zu zweifeln. Wenn wir nicht regelmäßig aufmerksam die Weltereignisse im Lichte der biblischen Prophetie beobachten, könnten wir tatsächlich den falschen Eindruck bekommen, dass sich nichts verändert. Die wöchentlichen Nachrichten und Artikel sowie die auf Posten stehenden Programme der Kirche werden uns dabei helfen, klar zu erkennen, dass das, was die Kirche schon vor vielen Jahrzehnten anhand der Bibel vorausgesagt hat, jetzt bald geschehen wird. Dies wiederum sollte unseren Glauben stärken. Der kurze Abschnitt in 1. Mose, der über Noah berichtet, verrät uns nicht direkt, wie lange Noah an seinem Auftrag gearbeitet hat. Aber ich kann eine unserer englischen Fragen und Antworten hinzunehmen mit dem übersetzten Titel: Wie lange braucht Noah und seine Söhne, um die Arche zu bauen? Darin wird am Ende in der Zusammenfassung erwähnt, dass der Bau der Arche höchstens 75 Jahre gedauert haben dürfte oder weniger. Wie lange Noah an der Arche tatsächlich gebaut hat, ist nicht bekannt. Aber wenn es mal angenommen nur 30 Jahre waren, musste Noah wirklich einen festen Glauben gehabt haben, um all die Jahre, während er an der Arche baute, nicht an der Vorhersage Gottes zu zweifeln und um das fertigzustellen, was er im Glauben begonnen hatte. Gott hat dem Noah vorausgesagt, dass das Ende alles Fleisches beschlossen ist. Bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam, haben Außenstehende nichts gemerkt und wollten es nicht glauben. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, ganz so, als würde es immer so weitergehen. Heute ist es nicht anders. Es wird uns in der Bibel vorausgesagt, dass die große Trübsal kommt, aber auch, dass Gott seine Kirche grundsätzlich beschützen wird. Doch an der Stelle muss ich erinnern an einer kürzlich gegebenen Predigt mit dem Titel »Warum werden viele Kirchenmitglieder nicht am Ort der Sicherheit beschützt werden?« Jetzt möchte ich noch etwas Zeit nehmen, um über Wachstum im Glauben zu sprechen. Die Bibel gebietet uns an mehreren Stellen nicht nur, dass der Glaube heilsnotwendig ist, sondern auch, dass unser Glaube immerzu wachsen muss. Unser Ziel sollte sein, denselben unerschütterlichen Glauben zu haben, den Jesus Christus hatte und hat. Sprich, den Glauben Christi. Dies ist natürlich nur möglich, wenn der Heilige Geist in uns ist, nach richtiger Taufe. Doch unser Glaube soll auch nach der Taufe immer weiter zunehmen, wie ein Senfkorn wächst. Paulus schrieb dem Timotheus, er solle der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut nachjagen, gleichzeitig aber schändlichen Dingen entfliehen, wie Geldgier, schädliche Begierden oder Streitgespräche über fremde Lehren und so weiter. Ebenso schrieb Paulus auch an Timotheus, er solle der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nachjagen, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Glaube ist auch Teil der Frucht des Geistes. In Galater Kapitel 5, wo die Frucht des Geistes beschrieben wird, wird Treue aufgelistet. Es ist eine Übersetzung aus dem griechischen Wort Pistis. Und dieses Wort bedeutet auch Glaube oder Glauben. In der Elberfelder CSV-Übersetzung kommt das Wort Pistis 241 Mal vor und wird davon 237 Mal, also fast immer, mit Glauben übersetzt. Aber wie können wir unseren Glauben stärken? Was können wir aktiv tun, um den Glauben Christi in uns zu mehren? Gehen wir zu Matthäus Kapitel 17, Verse 19 bis 20. Matthäus Kapitel 17, Verse 19 bis 20. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Es ging um einen Dämonen. Vers 20. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin, und er würde sich hinwegbeheben. Und nichts würde euch unmöglich sein. Es geht hier auch um Schwierigkeiten oder Probleme in unserem persönlichen Leben, die wir nur mit einem starken Glauben überwinden können. Jesus fügt hier noch ein wichtiges Erfordernis hinzu, in Vers 21. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Wann immer wir den Eindruck haben, zwar zu glauben, aber doch irgendwie noch nicht so sehr, wie wir sollten, sodass unbegründete Zweifel vorhanden sind, können wir beten, wie im Beispiel des Vaters des besessenen Knaben, der geheilt wurde, aus Markus 9, wo der Vater zu Jesus spricht, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Also er glaubte schon ein bisschen, verstand aber, dass es noch nicht genug war und bat deshalb Christus darum, seinen Glauben zu stärken. Damit wird auch ein Prozess angesprochen. Und auch durch gelegentliches Fasten kann unser Glaube gestärkt werden. Durch Fasten demütigt man sich vor Gott, um deutlich zu machen, wie sehr man abhängig ist von ihm und seine Hilfe benötigt. Natürlich können wir auch unsere Gebete nutzen, um den Glauben unserer Geschwister zu stärken. Jesus hat dies als ein Vorbild für seine Jünger getan. Lesen wir darüber in Lukas Kapitel 22, Verse 31 bis 32, die letzte Bibelstelle. Lukas Kapitel 22, Vers 31 bis 32. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder.